Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Hallo, hallo. Wir starten diese Folge mal mit einem Kommentar, der uns erreicht hat. Wir sind ja immer so stolz, wenn wir Kommentare oder irgendwelche Benachrichtigungen, E-Mails, was auch immer von euch bekommen. Smiley hat geschrieben, wer auch immer du bist, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar zu der Folge Gewichtsneutrale Medizin. Ich lese vielleicht einfach mal vor, dass du das sehr, sehr wertvoll fandest und das Thema unprofessioneller Umgang mit der Ernährung, insbesondere in den sozialen Medien, eine viel zu große Reichweite hat. Und das freut uns so sehr, weil wir genau dieses Thema mit unserem Podcast versuchen zu beleuchten und da irgendwie mehr Normalität wieder reinbringen wollen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns da unterstützt und hörst und gerne mal weiterempfehlst für einen lockereren Umgang mit dem Thema Ernährung.
Mhm. Und magst du unsere heutige Folge mal vorstellen? Ich habe heute Worthänger.
Wir haben ja auch schon zwei Folgen aufgenommen, aber immerhin nehmen wir nicht mehr abends auf, sondern jetzt endlich mal wieder tagsüber. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Heute will ich mit dir über eine Meta-Analyse sprechen und da geht es um Neurodivergenz, vor allem ADHS. Der Autismus oder Autismus-Spektrum lasse ich da jetzt mal so ein bisschen raus. Also vor allem ADHS und Essstörungen, wie das so zusammenhängt. Und dann können wir so ein bisschen über unsere Erfahrungen in unserer Arbeit damit da mal beleuchten. Wir sprechen ja jetzt über Binge-Eating, das ist ja die Esssucht jetzt übersetzt. Wir sprechen über Bulimie, das ist mit Essanfällen und danach aber Erbrechen oder Sportattacken oder Abführmitteln, Kompensationsmechanismen verbunden, genau. Und wir sprechen über die Anorexie, das ist die Magersucht, also dass man überhaupt gar nichts mehr essen möchte. Und in dieser Meta-Analyse wurde untersucht, dass tatsächlich in diesen 7 Studien, die untersucht worden sind, 20% der Menschen mit Bulimie ADHS hatten. Bei der Magersucht waren es 10% und bei Binge-Eating 30%. Also schon eine echt große Nummer, die ADHS hatten und vielleicht deswegen, darüber will ich nämlich heute mit dir reden, eine Essstörung entwickelt haben, was da so die neurobiologischen Prozesse hinter sind, aber eben auch einfach psychologische Hintergründe. Vielleicht fängst du einfach mal an. Was glaubst du, du kennst dich ja mit ADHS auch gut aus, was glaubst du, könnte ein meistens ja undiagnostiziertes ADHS, was immer noch im Erwachsenenalter besteht, was könnte da zu einer Essstörung beitragen?
Grob formulierte Frage, ich muss gerade mal überlegen.
Oder kennst du schon PatientInnen?
Unfassbar viele.
Die mit Essstörungen ja zu dir kommen in die Beratung oder vielleicht auch Freunde von dir, die dann irgendwann rausgefunden haben, oh, es ist ein ADHS. Und was sind da so deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
Da ich ja auch unfassbar viel mit Übergewicht zu tun habe in der Ernährungsberatung, ist es bei mir tatsächlich häufig so, dass Patientinnen, die mit Essstörungen zu mir kommen, oft schon ein diagnostiziertes ADHS haben. Bei Übergewicht ist es eher seltener, dass wir also erstmal eine Übergewichtsberatung haben, dann irgendwann herauskommt, es gibt Essanfälle und es ist eher in Richtung Binge-Eating und dann irgendwann herauskommt, okay, könnte es nicht ein ADHS sein. Also bei Essstörungen im untergewichtigen Bereich oder im restriktiven Bereich ist das tatsächlich
Wortfindungsstörung.
Tatsächlich häufiger, dass es schon diagnostiziert ist und dass gegebenenfalls auch mal Medikamente ausgenutzt werden in die Richtung. Aber im Übergewichtsfall ist es eher so eine Diagnostik zu Diagnostik zu Diagnostik, wo mir das dann auffällt. Was aber ja echt erstaunlich ist, dass es bei Binge-Eating die 30% und damit ja die höchste Quote im Endeffekt ist.
Ja, weil neurobiologisch können wir uns das ja so vorstellen, dass ein Dopamin-Ungleichgewicht herrscht im Kopf. Also man hat ja einfach wirklich in einigen Zentren des Gehirns zu viel Dopamin, in anderen zu wenig. Das heißt, in einigen ist man unterversorgt und möchte immer dafür sorgen, dass man wieder aufs normale Level kommt. Und Essen ist ja immer toll. Belohnung. Es ist Belohnung. Und deswegen hat man dann auch durch die Impulsivität, die man vielleicht hat, also eine gestörte Impulskontrolle, aber eben auch durch dieses Belohnen, ne, immer wieder nach Belohnung suchen, einfach viel mehr mit Essanfällen zu kämpfen, zu tun, als ein neurotypischer Mensch. Das schließt das eine natürlich nie das andere aus, ganz klar. Aber wir wollen ja hier vor allem eben die Neurodivergenz beleuchten. Und das fand ich halt mega spannend, weil ich jetzt wieder den Menschen vor mir sehe, den Einzelnen, der sein Leben lang damit kämpft und das total ja auch von seinem Selbstwert abhängig macht. Oh Gott, wieso kriege ich das nicht hin? Und alle anderen gehen zur Therapie und kriegen es hin. Und ich mache das auch, aber ich stecke trotzdem immer noch in diesen Mustern fest. Und dann kommt irgendwann die ADHS raus. Die Medikamente werden eingenommen, die dann eben das erste Mal das Gefühl geben, so, jetzt habe ich genau das Dopamin, was ich brauche. Und jetzt brauche ich diese Belohnung nicht mehr. Das habe ich nämlich gerade mit einem Patienten von mir, der halt sagt, ich wusste ja eigentlich alles vorher, wie es geht, aber ich konnte es nicht umsetzen. Dieser Schritt fehlt mir einfach, weil ich es einfach gehirntechnisch dann nicht auf die Reihe, in Anführungszeichen, bekommen habe. Ist ja gar nicht negativ gemeint. Aber mein Gehirn tickt dann einfach anders. Und dementsprechend hatte er dann eben Medikamente und seitdem kann er das viel besser. Also es liegt dann gar nicht immer nur an irgendwelchen psychologischen Themen, sondern einfach oft dieses neurobiologische Anderssein des Gehirns.
Jetzt kurz komplett out of topic, aber bei Semaglutid ist es ja auch so, dass in den Dopaminhaushalt eingegriffen wird und diese gesamten Gedankengänge ums Essen weniger vorkommen bei den übergewichtigen Patienten. Eigentlich passt es ja unfassbar gut auch wieder dazu.
Total.
Es greift beides in den Dopaminhaushalt ein.
Ja, und es ist wieder nicht das Versagen eines einzelnen Menschen, weil Neurodivergenz ist ja keine Erkrankung, sondern einfach nur ein, das Gehirn ist ein bisschen anders strukturiert und es hat sich durchgesetzt, weil es ehrlicherweise für die Menschheit auch total wichtig war, dass es genau diese Gehirne in unserer Gesellschaft gibt. Aber in unserer heutigen Zeit ist es halt einfach ein bisschen schwieriger, damit zu leben. Und in Bezug auf Essen, weil Essen natürlich auch ständig verfügbar ist und wir super leckere Lebensmittel einfach im Supermarkt haben und es deswegen einfach öfter vorkommt. Also das wäre jetzt mit den Essattacken, also Binge-Eating und Bulimie. Wie würdest du dir das bei Magersucht erklären? Warum kann jemand mit vielleicht auch jetzt wieder einem undiagnostizierten ADHS bis ins Erwachsenenalter vielleicht auch, ich meine, 10% ist jetzt nicht nichts, es ist schon eine krasse Größe. Wieso hat er dann Schwierigkeiten, überhaupt zu essen? Ohne Medikamente?
Ich würde mir das tatsächlich über den Selbstwert erklären. Selbstwertbildung ist ja ganz viel mit der eigenen Außenwirkung. Und wenn wir uns jetzt eine 15-jährige Patientin vorstellen, die ihr Leben lang versucht hat, im sozialen Kontext klarzukommen, mit Maskieren und allem Möglichen, zeitgleich aber immer wieder sich selber hinterfragt, sich zu wenig oder zu viel fühlt, zu laut, zu leise fühlt. Das Thema Selbstwert ist da unfassbar schwierig zu entwickeln und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und das ist ja im Endeffekt das, was die Essstörung gibt. Die Essstörung gibt Kontrolle, die Essstörung gibt Selbstwertgefühl. Ich kann mich damit identifizieren, mich darin ausleben und habe da die volle Kontrolle drüber. Und das ist ja etwas, was bei ADHS-Patientinnen gegebenenfalls fehlt im Alltag, dass man die Kontrolle hat. Und
Kontrolle finde ich ein super wichtiges Wort, weil es stimmt ja tatsächlich, dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist nie nur du selbst, sondern du wirst hier von inneren Kräften in deinem Körper irgendwie gelenkt. Und wir kennen dieses klassische Bild ja von dem Zappel-Philipp. Das bringt ja irgendwie jeder mit ADHS in Verbindung. Und dieser Zappel-Philipp in der Schule, der möchte ja auch nicht so sein. Ja, der hat hier läuft gerade voll der Streit im Hintergrund. Nicht in unserer Praxis, aber vielleicht auf der Straße. Aber so möchte ja niemand sein. Niemand sitzt gerne in einem Klassenraum und hat vielleicht sogar auch Bock zu lernen und alle anderen können still sitzen und du bist der Einzige, der es nicht kann. Also natürlich ist das nicht selbst gewählt und dann irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich habe meinen Körper nicht unter Kontrolle und da ist ja die Impulsivität, die jetzt nach außen, ne, als Bewegungsextrem oder sehr bewegungsfreudiger Junge ist ja jetzt nur ein Bild davon. Aber dieses Gefühl so, ich habe mich wirklich nicht im Griff. Irgendwer übernimmt gerade die Kontrolle für mich. Und dann möchte ich die Kontrolle wenigstens in meinem Essen mal für mich haben. Weil ich kann bestimmen, was esse ich nicht. Und dann eben dieses Risiko für die Magersucht durch eben genau das, endlich habe ich mal über meinen Körper die Kontrolle. Ja, die normalen ADHS-Symptome werden natürlich davon nicht besser, aber trotzdem hast du eben dieses, ich habe hier irgendwo, also ich kann entscheiden, ne, wie ich es mache und wie nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor. Beim Binge-Eating und bei der Bulimie, finde ich, hast du eben auch was Gutes gesagt, dass man sich ja dann vielleicht auch wegen fehlendem Selbstwert oder wegen fehlender Zugehörigkeit, weil wir dürfen nicht vergessen, es sind ungefähr, glaube ich, nur 5%, weiß ich jetzt aber keine ganz genaue Zahl, aber so ungefähr 5%, 5 bis 6, glaube ich, im Kindesalter, wobei ich mich mit den Zahlen auch immer schwer tue, weil ich denke,
es ist so unterdiagnostiziert.
Es wird gerade mehr diagnostiziert, genau. Im Erwachsenenalter hatte ich irgendwie eine Zahl von 3% gelesen, aber das würde ich jetzt auch nicht für voll nehmen. Also auf jeden Fall aber die Minderheit der Bevölkerung, und da muss man sich nur vorstellen, in einer Gruppe von 10 Leuten, wie viele haben da eben ein ADHS-Gehirn. Und dann fühle ich mich vielleicht wirklich in der Gruppe nicht zugehörig oder denke immer, wieso ist es für mich alles so anstrengend und wieso kriege ich das nicht so gut hin wie alle anderen. Und dann dieses Fluchtthema ins Essen, was man ja auch viel bei neurotypischen Menschen hat, aber dass es da nochmal extremer dann einfach auftreten kann.
Und gegebenenfalls ist es natürlich auch eine Form von Autoaggression.
Erklär mal.
Autoaggression ist Aggression, die ich gegen mich selbst wende. Und natürlich ist das sehr unterbewusst. Also wenn ich Essen verweigere, ist das eine Form von Autoaggression mir gegenüber. Wenn ich den Export habe bei der Bulimie, ist das eine Form von Autoaggression. Und auch Essanfälle, natürlich fühlen die sich in dem Moment gut an. Ich habe einen Dopaminanstieg. Aber im Endeffekt weiß ich ganz genau, dass ich mir gerade schade. Das ist mir währenddessen bewusst, das ist mir vorher und auch nachher bewusst. Also auch das ist eine Form von Autoaggression.
Mhm.
Ich wende Aggression gegen mich selbst an. Das ist eine Form von Bestrafung. Und dann ist natürlich die Frage, wieso bestrafe ich mich? Und vielleicht ist es genau da auch wieder. Ich habe mich nicht gut unter Kontrolle. Ich weiß nicht, wie ich das Leben zu führen habe. Ich weiß nicht, wieso andere das so leicht können. Und mir fällt es einfach unfassbar schwer, egal in welchen Lebenssituationen. Und natürlich ist man da irgendwo sauer auf sich selbst, versteht sich selber nicht. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dann zu einer Autoaggression kommen kann.
Ja, total. Jetzt sind wir ja immer vom Erwachsenenalter ausgegangen. Wenn wir jetzt mal, und das kommt zum Glück ja immer häufiger vor, auch wieder hier die sozialen Medien top in dem Thema. Man hat zwar, oder ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, dass nur so 20% von den TikTok- oder Insta-Inhalten zu ADHS wirklich stimmen. Also das ist auch viel weit hergeholt. Aber nur dadurch hat die Gesellschaft jetzt erstmal wieder so einen Klick bekommen, dass man sich mal mit dem Thema wieder genauer auseinandersetzen muss. Und da gibt's ja auch eben viele, die bemängeln, dass TikTok und Instagram ADHS viel schneller diagnostizieren würden als irgendwelche Psychotherapeuten oder KinderärztInnen, weil sie einfach in dem Thema sich, glaube ich, selber ja aktiv fortbilden müssen und es teilweise im Studium nur so am Rande erwähnt wurde. Und dementsprechend gehen wir jetzt aber trotzdem mal davon aus, da ist ein kleines Mädchen, vielleicht 7, 8 Jahre, und die hatte schon auch bei ihrem Essverhalten irgendwie Auffälligkeiten. Seit Beginn war vielleicht so ein bisschen Picky Eater oder ja, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern hat da irgendwie so ganz feste Rituale oder mag Strukturen nicht oder was auch immer. Was glaubst du, würde denn der ganzen Familie, aber vor allem diesem Mädchen helfen, wenn es jetzt eine ADHS oder vielleicht auch im Autismus-Spektrum eine Diagnose bekommen würde? Und zwar schon so früh und nicht erst im Erwachsenenalter.
Und da wäre eigentlich Angelina unsere Expertin, oder?
Ja, die müssen wir eigentlich auch mal einladen.
Magst du die Frage wiederholen?
Ich neige dazu, manchmal so ellenlange Fragen zu stellen, ne, ohne Kern, und hab's danach selbst vergessen. Nee, also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass ich das total schön finden würde, wenn diese Diagnose ja einfach früh gestellt wird, ob da jetzt, also ne, die Eltern haben ja manchmal so panisch dann Sorge vor den Medikamenten, darüber kann man ja auch streiten, aber schon allein dieses Wissen, was ist da mit meinem Gehirn anders und wieso habe ich vielleicht hier und da Schwierigkeiten, aber hier und da bin ich auch irgendwie dann noch anders, ne, und kann vielleicht Dinge viel, viel besser. Ich glaube jetzt, wenn es um auffälliges Essverhalten geht und dann nachher so eine Diagnose schon rauskommt, wenn das Kind 7 ist, dass es daran ja total wachsen kann und dann gar nicht erst in die Essstörung kommt. Weil wir ja sonst eben oft sehen, Kinder mit auffälligem Essverhalten, die dann vielleicht eben auch die ADHS-Diagnose gar nicht, nie, wann auch immer bekommen, dass die viel mehr Risiko dann natürlich nochmal haben, in Essstörungen zu fallen, als wenn sie es vielleicht wüssten. Mhm. Weil dann kann man gezielt mit anderen Therapien, sei es jetzt ein Mix aus Medikamenten, Verhaltenstherapie, Neurofeedback, was auch immer, was da irgendwie für das Kind dann gut wirkt, ja, so eine Therapie zusammenstellt und da dann, ups, auch direkt die Eltern gut mit schult, was wir hier auch oft schon gesagt haben, dass sie eben das Kind nicht in eine bestimmte Schublade drängen.
Mhm.
Also da sind wir wieder beim Autismus zum Beispiel, dass das Kind vielleicht eben diese Strukturen nicht mag oder bestimmte Farben auf dem Teller nicht haben kann oder dass das Ganze nicht durchmischt sein soll und nur bestimmte Konsistenzen gemocht werden. Dass man da eben wieder individuell auf das Kind, egal jetzt ob eine Diagnose vorliegt oder nicht, aber dass die Eltern das vielleicht dann sogar noch besser verstehen.
Absolut. Und das ist ja auch erlerntes Verhalten. Wenn ich jetzt ein Picky Eater bin mit meinem ADHS, das weiß aber niemand. Niemand kann drauf eingehen und ich werde zum Essen gezwungen, ich werde nicht verstanden, ich bin schon wieder zu kompliziert. Das macht ja auch wieder unfassbar viel mit dem Thema Selbstwert in Verbindung mit dem Thema Essen.
Ja.
Und auch das, natürlich ist es dann nicht der einzige Grund für eine Essstörung, aber kann natürlich mit dazu beitragen.
Mhm. Also wir gehen in unserer Praxis mittlerweile dann auch, wenn wir den Verdacht haben, gehen wir schon dahin und geben da einfach mal so ein bisschen ja Hinweis, hey, habt ihr euch schon mal damit beschäftigt vielleicht, ne? Könntet ihr das mal euch anschauen, ob das irgendwie was Passendes wäre und dann, wenn nicht, ist es super, weil dann ist es ausgeklammert und dann steht es nicht mehr im Raum. Weil da gibt es auch immer die Therapie, ach die Therapie, die habe ich vergessen.
Ich habe dich angesteckt.
Die Kritik, dass wir bei Neurodivergenz auch nicht den Fehler machen dürfen, zu sehr therapieren zu wollen, mit dem ganz normalen Therapiesystem. Also dann zu sehr auch bei Essstörungen in die Eltern-Kind-Beziehung zum Beispiel zu gehen. Wenn da alles tippitoppi ist und da es keine Auffälligkeiten gibt, und man nachher irgendwie rausfindet, hey, ich habe doch nur ein ADHS und vielleicht habe ich es deswegen auch alles so wahrgenommen, dass das ja auch nochmal eine totale Erleichterung sein kann. Ne, wenn die ganze Familie irgendwie weiß, ah, okay, das steckt dahinter und das ist auch nichts Schlimmes und du bist nicht verkehrt, sondern du brauchst das vielleicht auch ein bisschen anders.
Ja, ich glaube, das ist die wichtigste Info, dass man einfach weiß, hey, ich bin nicht verkehrt. Ich bin zwar ein bisschen anders, aber da ist nichts Verkehrtes dran.
Genau. Gut. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder generell, dann schreibt uns gerne.
Sehr gerne, vor allem, weil wir noch eine Expertin haben, die wir interviewen könnten.
Genau, eine Folge mit Angelina kommt bald auch. Wir interviewen jetzt einfach alle, die wir kennen, alle, die wir hier in der Praxis haben.
Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.